die wir haben uns in den vergangenen Abenden Gedanken gemacht, wurde schon erwähnt, täglich jünger werden. Das wäre doch was, wenn wir nicht älter würden, sondern jünger werden. Wenigstens ein bisschen. Nicht wahr? Manchmal erschreckt man ja, wenn man morgens in den Spiegel schaut. Aber man hat dann viel Zeit, sich zu entfalten. Lebendiger Glaube. Dieses Jüngerwerden ist die tägliche Entscheidung, ich möchte in mein Leben Gott einziehen. Ich möchte, dass Jesus Christus in meinem Leben das Sagen hat, dass er nicht nur Mitspieler ist, sondern dass er in der Mitte steht. Und heute Morgen, lebendiger Glaube ist heilbringender Glaube, ist heilender Glaube. Wir lasen den Abend und auch heute Morgen aus dem Jakobusbrief, einem kleinen Brief im Neuen Testament. Da schreibt der Jakobus an seine Freunde, ich lese aus dem 5. Kapitel die Verse 13 bis 20. Leidet jemand unter euch, der betet? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Denn das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Elia war ein schwacher Mann wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde, von der Wahrheit und jemand ihn bekehre, so soll er wissen, wer den Sünder bekehrt, hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken der, die Menge der Sünden. Und nun, lieber Herr, segne dein Wort an uns alle. Amen. Liebe Gemeinde, man kann diesen Abschnitt aus dem Neuen Testament, aus dem Jakobusbrief, zusammenfassen in einem Satz. Mach aus allem ein Gebet. Mach aus allem ein Gebet. Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus, schreibt an Menschen, die selber in der Nachfolge stehen, die diese Entscheidung getroffen haben, Christen zu sein. Und denen sagt er, mach aus allem ein Gebet. Wenn jemand leidet unter euch, der bete. Wir haben das so ein bisschen verändert, wenn jemand unter euch leidet, der jammert. Nicht wahr? Der Klage. Der macht ein Gesicht, als würde er sich nur noch von Zitronen ernähren. Nein, Jakobus sagt, wer leidet, bete. Der hat eine Adresse, an die er sich wenden kann. Christen, Menschen leiden an allen möglichen Dingen, angefangen von Krankheit, von Kummer über Menschen und weiß ich, weil ihnen Unrecht getan worden ist, weil die Wünsche nicht in Erfüllung gehen und. Es gibt so viele Facetten von Leid. Und der Jakobus fasst das zusammen und sagt, mach doch daraus ein Gebet. Herr, erbarme dich. Wir Beten, das ist die Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, auf dessen Namen ich getauft worden bin, mit dem Kontakt aufzunehmen und zu reden. Beten ist kein Selbstgespräch. Damit wir uns das ganz klar vor Augen führen. Beten ist auch keine Kunst. Da mache ich einen Hausbesuch irgendwo und beende diesen Hausbesuch und sage, lassen Sie uns noch miteinander reden. Und dann sagt mein Gegenüber, Herr Pfarrer, machen Sie das, ich kann das nicht so gut. Beten, ich sage es einmal sehr orientiert, beten ist Menschenrecht. Gott gibt mir das Recht als seinem Ebenbild, mit ihm das Gespräch aufzunehmen. Und er ist hörbereit. Und liebe Gemeinde, lassen Sie sich doch dieses Recht, dieses Vorrecht nicht streitig machen, dadurch, dass man immer wieder sagt, wir haben so viel zu tun, es geht heute nicht. Martin Luther soll gesagt haben, ich muss heute viel reden, ich habe viel Arbeit. Wer leidet, der redet. Wir haben ja manchmal diese Redewendung schon gehört, Not lehrt beten. Vielleicht kennen Sie die. Aber ich sage Ihnen, dass das stimmt nicht. Not treibt uns in die Richtung, in der wir leben. Wenn jemand Gott den Rücken zugekehrt hat, den wird die Not auch weiter von Gott weghalten. Wenn jemand Gott sein Gesicht zugewendet hat, den wird die Not auch dann ins Gebet treiben zu Gott. Leidet einer unter euch, der redet. Es ist ja oftmals dann als Ausrede, ja, ich habe es ja schon mal probiert, aber er hat es ja nicht gehört. Und nun sind doch mal die Not der Welt. Ja, wir Christen werden sprachlos vor der Not dieser Welt. Die Not, die wir nicht erklären können. Die Not, die uns zu Herzen geht. Und wir haben nun die Möglichkeit, entweder hartherzig zu werden, im Angesicht der Not, auch im Angesicht bei Nöten in unseren Familien, hartherzig zu werden oder die Hände zu falten und zu sagen, lieber Gott, ich verstehe es hier die Dinge nicht mehr, aber ich komme zu dir. Ich möchte mit dir darüber reden. Wer unter euch leidet, der betet. Und Jakobus sagt im selben Satz, wem es gut geht, der singe Psalmen. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal Psalmen gesungen haben. Vielleicht geht mancher dafür in den Keller. Aber er will sagen, gib doch deiner Freude Ausdruck, indem du dich bei Gott bedankst. Ich möchte schon gerne mal wissen, wann Sie sich zum letzten Mal bei Gott gedankt haben, dass es in Ihrem Leben so läuft, wie es läuft. Ich war da irgendwann durch so einen Schrebergarten geführt und dann sagt der Schrebergärtner voller Stolz, das habe ich alles selber gezogen. Alles meine Arbeit. Herr Pfarrer, hier können Sie was lernen. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, was ich bei Ihnen lerne, ist, dass der Mensch sich täuschen kann. Das, was Sie haben, an Gesundheit, an körperlicher Kraft, das, was Sie haben auf dem Konto, das, was Sie haben an Ihrer Arbeitsstelle, was Sie haben in Ihrem Familienkreis, Das ist letztlich Geschenk Gottes für ihr Leben. Und ich frage Sie, wann haben Sie zum letzten Mal Gott dafür gedankt? Auch für die Schwiegermutter. Gott dafür gedankt. Für die Menschen in meiner Nähe. Wem es gut geht, der singt Psalmen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt vom Gesangbuch her die Psalmen vor uns her singen, nein, sondern es ist diese Redewendung, wessen das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und Danke hat in unserer Sprache etwas mit Denken zu tun. Der Gedankenlose dankt nicht. Aber der sich Gedanken macht, bedankt sich bei dem, der es gegeben hat. Und ich werde Ihnen, kann es Ihnen nahezu garantieren, Ihr Leben wird reicher, wenn Sie Gott danken. Weil Sie aber mal ganz neu die Augen geöffnet bekommen für all das Wunderschöne, was Gott in ihrem Leben getan hat. Der Psalmist sagt, ich will den Herrn loben, dass es die Elenden hören. Nicht, dass sie hineinschreiben, die Elenden. Nein, sie sollen sich mitfreuen. Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Sicher, wir sehen das heute auch im Gottesdienst, die Rhythmen des Singens können sehr unterschiedlich sein. Da wollen wir überhaupt nicht diskutieren. Da spielt Geschmack eine große Rolle. Aber mach doch aus allem ein Gebet und dein Leben wird reicher. Du hast auf einmal ein Gegenüber. Du kannst auf einmal mit dem reden, der dein Leben geschaffen hat. Du kannst mit dem Sohn Gottes reden. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Für das, was ich gesehen habe, für das, was ich erlebt habe. Mach aus allem ein Gebet. Und dann nimmt der Jakobus eine besondere Situation. Er sagt, beten im Umgang mit kranken Menschen. Mit kranken Menschen, da steht als erstes, wer krank ist unter euch, der rufe die Ältesten. Das sind die also, die Leiter waren damals die leitenden Leute in der Gemeinde. Wer krank ist, der mache sich bemerkbar. Als ich noch Gemeindevater war, habe ich am Ausgang nach dem Gottesdienst die Gemeinde verabschiedet. Da kommt eine Frau, dachte ich so, Mensch, lass da lange. Und dann sage ich, Frau, sowieso, ich habe sie aber lange nicht gesehen. Und dann hat sie so im Bild gesprochen, meinen Talar aufgehoben und mir eine Rosinie getreten, dass ich mir so gehabt habe. Ich bin 8 Wochen krank gewesen und sie haben es nicht gemerkt. Und kann man ja sagen, sie hat alle Grund, beleidigt zu sein. Nein, hat sie nicht. In der Bibel steht, wer krank ist, der melde sich. Nicht abmelden und nicht in irgendeiner Weise, dass er was tun muss. Nein, er darf den Menschen in seiner Umgebung und der Gemeinde sagen, Leute, mir geht's schlecht. Ich brauche eure Hilfe, euer Nahesein. Wer krank ist, der rufe. Es gibt ja in unserer Zeit immer wieder die Auffassung, Krankheit sei eine Strafe Gottes. Gott wird den Menschen, die ohne ihn leben, bestrafen. Wissen Sie, erlauben Sie mir das, dass ich das mal so salopp sage, das ist dummes Geschenk. Menschen ohne Gott bestrafen sich selbst, ob sie gesund sind oder krank. Weil sie kein Gegenüber wollen. Gott straft nicht da, durch das Menschen in den Rücken zu kehren. Die sind am Ende bestraft genug. Da steht die Einladung im Raum. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Erquickung geben. Nein, Gott straft uns nicht. Der Kranke darf sich bemerkbar machen. Wir wissen, dass das Krankheit einsam macht. Und diese Einsamkeit kann überwunden werden durch die christliche Gemeinde. Dass wir Kranke besuchen. Dass wir Kranken beistehen. Er darf um Hilfe bitten, der Mensch, der krank ist. Und dies allein dieses Wissen, ich bin nicht allein. Und wenn man dann den Stolz zur Seite schiebt und Gott danken kann dafür, dass es Gemeinde gibt, dann richtet das bereits auf. Und Jakobus schreibt jetzt hier davon, dass die Männer der Gemeinde, die Ältesten der Gemeinde kommen und mit den Kranken beten und den Salben. Diese Salben, ich kann das ganz kurz machen, diese Salben war auf der einen Seite Medizin in der Antike und auf der anderen Seite aber auch Zeichen der Gegenwart Gottes, so wie wir beim Abendmahl Brot und Wein zu uns nehmen und dann hören, das ist Christi Leib, das ist Christi Blut für dich vergossen. Und dann sagt Jakobus, solches Handeln wird den Kranken aufrichten. Es wird ihn aufrichten. Wir haben dabei so Spezialisten innerhalb der christlichen Gemeinde, die haben lesen dieses Aufrichten dann so, dann musst du gesund werden. Dann kannst du aus dem Bett springen. Ist an mancher Stelle ein Risiko. Aber dieses Aufrichten, ich werde aufgerichtet dadurch, dass ich die Krankheit annehmen kann. Ich bin aufgerichtet und getröstet, dass ich weiß, dass Gott bei mir ist. Ich bin aufgerichtet, weil ich weiß, dass er mein Leben in die Hand genommen hat. Lassen Sie mich ein persönliches Beispiel an dieser Stelle sagen. Ich habe es in den Abenden gesagt, ich bin in meinem Leben viermal am Herzen operiert worden. Mein Herz ist voller Ersatzteile. Und bei einer Operation, die zur Notoperation wurde, wurde ich relativ schnell in den Operationssaal oder für die Operation vorbereitet. Und mein Freund, der mit mir studiert hatte, rief zu Hause meine Frau an und sagt, wie geht's denn dem Reiter und. Und meine Frau sagt, du musst ganz schnell in die Klinik fahren, der wird wieder operiert. Und kurz bevor die mich durch die Tür geschoben haben im OP-Saal, kam mein Freund und rief den ganzen Flur entlang, halt, halt, halt! Ich muss diesen Mann erst noch segnen. Und seitdem weiß ich, dass Gott einen Engel hat, der Kuno heißt. So heißt mein Freund. Wir reden oft davon. Und nachdem er mir die Hände aufgelegt hat und mit mir gebetet hat, bin ich ruhig geworden. Mein Herz war in Gottes Hände. Und ich finde es ein Vorrecht, so etwas zu erfahren. Und kurz ein dritter Gedanke noch. Jakobus beschreibt, beten, miteinander beten. Vergebt einander eure Schuld. Liebe Gemeinde, ich glaube, ich brauche das nicht zu erklären, dass Schuld krank macht, hart macht, erbarmungslos macht. Da gibt es in einem Dorf ein Brüderpaar, der eigentlich im Sterben und der Pfarrer, der ihn besucht hat, bekommt den Auftrag, geh zum Bruder, ich sage dich, wie ihn sprechen, wir müssen uns versöhnen. Und der Pfarrer geht wieder zum Bruder Sag ihm, ich halte das vom Land aus. Schuld macht krank. Schuld kann körperliche Ursachen verursachen, körperliche Schmerzen verursachen. Und lassen Sie mich das sagen an der Stelle: Beichte ist keine katholische Erfindung, sondern es ist das Angebot des lebendigen Gottes, in der Gegenwart eines anderen Menschen, der mein Vertrauen hat, ihm meine Schuld, dem lebendigen Gott meine Schuld zu sagen. Und mein Bruder oder meine Schwester, die dabei sind, die haben dann das Recht und die Möglichkeit zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Wissen Sie, wer das für sein Leben erlebt hat, vielleicht das im Alter erlebt, der kam trotz Arthrose in den Grabenstuhl. Das ist ein Geschenk, das den Rücken frei macht. Bekennt einander eure Schuld. Der Apostel sieht den Kreis immer größer, nicht nur die Kranken am Krankenbett, sondern miteinander in der Gemeinde. Was hätten wir eine Ausstrahlungskraft als Christen in unserem Land, wenn wir dieses Wort Jesu umsetzen würden? Bekennt einander eure Schuld, damit ihr gesund werdet. Gesund als Gemeinde, gesund als Christenheit. Jesus starb am Kreuz von Golgatha dafür, dass Sie und ich meine Schuld loswerden. Dass wir Vergebung haben können. Und lassen Sie sich die Vergebung von Gott nicht nehmen, weil sie unversöhnlich bleiben wollen, weil sie stolz sind. Ein Mutiger bittet um Vergebung. Ein Mutiger. Ein Kleingeist meint, er kann das tragen. Dort, wo Menschen füreinander leben, wo sie ihre Schuld bekennen, nicht nur bei Krankheit, wo sie von Gott her die Schuld vergeben, wird der Weg frei für Gottes Hilfe auf vielen Ebenen. Und ich kann Ihnen nur raten, verbauen Sie sich diesen Weg nicht. Vielleicht nehmen Sie sich heute Zeit, mal heute Mittag nach dem Mittagsschläfchen zu der Frage nachzugehen, bin ich eigentlich mit den Menschen in meiner Familie versöhnt? Habe ich denen vergeben? Habe ich die um Vergebung gebeten, wo es nötig war? Die werden sich vielleicht wundern, wenn sie kommen und sagen, du, ich bitte dich um Vergebung. Und dann kann man darüber sprechen, was das bedeutet. Gottes Geschenk der Vergebung, die Gnade vom Kreuz von Golgatha, die macht uns gesund, innerlich und äußerlich. Die lässt Menschen gesunden, die lässt Gemeinden gesunden, die lässt ganze Völker gesunden. Das Kreuz von Golgatha, von dort her kommt Vergebung, für Sie und für mich. Und deshalb, mach aus allem ein Gebet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten können, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.